Radio SRF.
18 Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Kein Wunder für Zypern.
Today there are only hard choices left.
Es gibt nur noch harte Einschnitte, sagt der Währungskommissar der EU. Für die zyprische Bevölkerung wird's bitter. Dann kein Alkohol mehr in der Nacht. Eine politische Schnapsidee finden Jugendliche.
Es wird um die Jugendlichen ein bisschen gelacht über das.
Ja, man will halt etwas ausprobieren. Und ich finde, das sollte man die Jugendlichen auch ein bisschen lassen.
Und schließlich, wenn die Erde bebt in Loppersöm.
Je weet niet wat je boven het hoofd hangt, maar wij zitten wel op een tijdbom. Waarvan wij niet weten wanneer dat die afgaat.
Wir sitzen auf einer Zeitbombe, wir wissen nur nicht, wann die explodiert, klagt eine Bäuerin. Aber die holländische Regierung will an der Gasförderung festhalten. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler und Christian Lüscher, er hat die Nachrichten des Tages.
Spitzenvertreter der Europäischen Union sind in Brüssel mit dem zyprischen Präsidenten Anastasiades zusammengekommen. Unter großem Zeitdruck versuchen sie, ein Paket zu schnüren, um in Zypern einen Staatsbankrott abzuwenden. Zypern muss selber knapp 6 Milliarden Euro aufbringen, damit es von der EU weitere Finanzhilfen von 10 Milliarden bekommt. Noch ist unklar, wie es das schaffen soll. Gestern kursierte die Idee von Zwangsabgaben auf großen Bankguthaben. Am Abend sollen die Finanzminister der 17 Euro-Staaten einen Entscheid fällen. Der Präsident der wichtigsten syrischen Oppositionsgruppe tritt zurück. Ahmed Moaz al-Khatib begründete seinen Schritt damit, dass er sich mehr Bewegungsfreiheit für seine weitere Arbeit verschaffen wolle. Diese sei in offiziellen Institutionen nicht gegeben. Khatib hatte Syrien letzten Sommer verlassen, nachdem er mehrmals festgenommen worden war. Er wurde dann im November im Exil zum Präsidenten des syrischen Oppositionsbündnisses gewählt. Zuletzt war Khatib in den eigenen Reihen allerdings in die Kritik geraten, weil er dem Regime von Machthaber Assad unter bestimmten Bedingungen einen Dialog anbot. Rebellen der Organisation Seleka haben in der Zentralafrikanischen Republik die Hauptstadt Bangui erobert. Den Präsidenten François Bozize schlugen sie in die Flucht. Er soll sich inzwischen in der Demokratischen Republik Kongo befinden. Bozize hatte sich vor 10 Jahren an die Macht geputscht. Die Rebellen werfen dem geflohenen Präsidenten vor, dass er sich nicht an ein Abkommen vom Januar gehalten habe. Damals war vereinbart worden, dass die Seleka-Rebellen in die Armee integriert würden. Die Wirtschaftsverbände haben sich geeinigt, wer den Abstimmungskampf gegen die 1:12-Initiative der Jungsozialisten führen soll. Es sind der Schweizerische Gewerbeverband und der Arbeitgeberverband, wie die Nachrichtenagentur SDA meldet. Keine führende Rolle übernimmt demnach der Wirtschaftsdachverband Economy Suisse. Er werde zu stark mit Abzockern und Großunternehmern identifiziert, hieß es. Die 1:12-Initiative verlangt, dass der höchste Lohn in einer Firma höchstens 12-mal so viel sein darf wie der tiefste Lohn. In der Schweiz sind letztes Jahr 339 Menschen im Straßenverkehr gestorben, 19 mehr als 2011. Hauptgrund für die Steigerung sei der Unfall eines belgischen Reisecars bei Sitters, bei dem 28 Menschen starben, schreibt das Bundesamt für Strassen. Die Zahl der Schwerverletzten sank dagegen um rund 5% auf 4.200. Trotz Morddrohung der Taliban ist der ehemalige pakistanische Präsident Pervez Musharraf in sein Land zurückgekehrt, nach fast 4 Jahren im Exil in London und Dubai. Musharraf will im Mai bei der Parlamentswahl antreten. Ihm werden kaum Chancen auf einen Wahlsieg eingeräumt. Seine Partei hofft aber, dass sie damit Musharrafs Anhänger mobilisieren und so Stimmen gewinnen kann. Pervez Musharraf war nach einem Militärputsch von 1999 bis 2008 in Pakistan an der Macht. Gegen ihn wird bis heute ermittelt. Seine Regierung soll die Ermordung der ehemaligen Premierministerin Benazir Bhutto nicht verhindert haben. Im Vatikan haben rund 250.000 Pilger und Schaulustige die Palmsonntagsmesse besucht, mit welcher der Beginn der Karwoche gefeiert wird. Papst Franziskus sagte in seiner Predigt, die Christen sollten nie die Hoffnung verlieren und sich nicht an das Böse gewöhnen. Und er kritisierte einen sinnlosen Geldhunger, den viele Menschen zeigten. Experten der britischen Polizei haben in London das Haus des toten russischen Oligarchen Boris Berezovsky untersucht und dort offenbar nichts Verdächtiges gefunden. Das heißt, keine chemischen, biologischen oder radioaktiven Stoffe, die auf eine Ermordung Berezovskys hindeuten würden. Deshalb führe man nun die üblichen Ermittlungen durch, teilt die Polizei mit. Berezovsky war gestern tot in seinem Haus aufgefunden worden. Er galt als einer der mächtigsten Feinde des russischen Präsidenten Putin. Zum Sport. Für Dario Colonia ist heute eine intensive und erfolgreiche Saison zu Ende gegangen. Bernhard Scher.
Im Verfolgungsrennen über 15 Kilometer in Fohlün muss Dario Colonia mit dem 5. Platz zufrieden sein. Somit klassiert sich Colonia im Gesamtweltcup auf dem 3. Rang. Weltcup-Sieger ist der Norweger Peter Northug vor Alexander Lekhov aus Russland. Formel 1, erste WM-Punkte für das Sauberteam in der laufenden Saison. Beim grossen Preis in Malaysia holt Nico Hülkenberg als 8. 4 Punkte. Esteban Gutierrez wird 12. Gewonnen hat Sebastian Vettel auf Red Bull vor seinem Teamkollegen Mark Webber. Dritte und vierte sind die Mercedes-Piloten Lewis Hamilton und Nico Rosberg. Fernando Alonso war bereits in der ersten Runde ausgeschieden.
Das Wetter. Morgen ab und zu Regen, Nieselregen und Schnee. In der Deutschschweiz wird es mit Biese 3 Grad und es fällt teils Schnee bis ins Flachland. Im Süden am Nachmittag kurze sonnige Abschnitte bei 11 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Zittern um Zypern. Kann die Pleite noch abgewendet werden? Wir fragen nach in Brüssel. Und wir reden über die Stimmung im türkisch besetzten Nordzypern. Dort verfolgt man die Krise mit einer gewissen Schadenfreude.
Nun seht ihr mal, wie es ist, kein Geld zu haben. Also das sitzt bei Ihnen schon ganz schön tief, ja.
Sagt unsere Expertin in Nikosia. Dann der hohe Preis der Energie. Warum die Bevölkerung rund um Groningen die niederländische Gasförderung stoppen will. Und schließlich Frankreich. Der Niedergang einer Industrienation in der Sendung International gleich im Anschluss um 18.30 Uhr. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt, mehr unter srf.ch. Zypern läuft die Zeit davon. Nur noch bis morgen kann es den drohenden Staatsbankrott abwenden. Staatspräsident Anastasiadis verhandelt deshalb schon den ganzen Tag über in Brüssel mit der Geldgeber-Troika über ein akzeptables Rettungspaket. Im Zentrum stehen jene 5,8 Milliarden Euro, die Zypern selbst aufbringen muss, um von der EU 10 Milliarden zu bekommen. Ich bin nun verbunden mit Urs Bruderer in Brüssel. Hat sich das Ringen gelohnt? Gibt es eine Lösung?
Es gibt bis jetzt nur Gerüchte, doch diesen zufolge diskutiert man inzwischen tatsächlich radikalere Lösungen. Beide großen Banken Zyperns könnten abgewickelt werden. Das hieße, die Kundeneinlagen über 100.000 Euro wären mehr oder weniger futsch. Oder, das hört man öfters, es wird nur eine Bank abgewickelt und bei der anderen würde man die Konti über 100.000 Euro mit einer Zwangsabgabe von rund 20% schröpfen. Auch von einer 4% Abgabe auf die Konti aller zyprischen Banken ist die Rede.
Im Zentrum steht also doch eine Zwangsabgabe auf Bankguthaben. Genau die aber hatte das zypriotische Parlament vor wenigen Tagen ja abgelehnt. Wie soll es denn jetzt der Bevölkerung eine Kehrtwende erklären?
Für die gewöhnlichen zyprischen Kleinsparer, für die Mehrheit der Bevölkerung sind die jetzt diskutierten Modelle nicht unbedingt schlechter, weil die Vermögen bis 100.000 Euro nicht angetastet würden. Über 100.000 Euro würde hingegen umso stärker zugelangt und das müssen die Parlamentarier wohl weniger der gewöhnlichen Bevölkerung als ihren reichen und oft russischen Freunden erklären. Und zur Erklärung könnten sie da darauf verweisen, dass Moskau diese Woche zwar lange verhandelt hat mit der zyprischen Regierung, aber zuletzt jede Hilfe verweigert hat.
Also ein Stück weit Selbstschuld, kann man da sagen. Denken wir in Schreckensszenarien. Was passiert, wenn doch alle Stricke reißen? Könnte dann Zypern tatsächlich einen europäischen Flächenbrand auslösen?
Auch das ist umstritten und das macht die Verhandlungen wahrscheinlich noch komplizierter. Eins ist klar, ohne Einigung heute Nacht sind die zyprischen Banken ziemlich schnell pleite, also eigentlich ab Dienstag pleite. Und mit ihnen wäre auch das Land pleite, so viel ist klar. Und rein finanziell, das ist auch klar, kann Europa sich einen Bankrott Zyperns natürlich leisten. Das Land ist winzig und fällt nicht ins Gewicht. Aber ein bankrottes Euroland wäre gezwungen, wieder eine eigene Währung einzuführen. Und es würde sich dann wohl auch von Europa abwenden. Der politische Schaden für das Integrationsprojekt EU daraus wäre wohl ziemlich groß. Und er könnte sogar noch größer werden, wenn sich zeigen würde, dass Zypern zum Beispiel mit einer eigenen Währung, die es abwerten kann, sich schneller erholt oder besser entwickelt als andere Krisenländer, die unter der Sparpolitik leiden, die sie durchführen müssen wegen dem Euro. Und hinzu kommt, Zypern ist zwar klein, aber geopolitisch sehr interessant, wegen der Nähe zur Türkei, wegen dem türkisch kontrollierten nördlichen Inselteil. Und Zypern liegt in unmittelbarer Nähe zu Libanon, zu Syrien und zu Israel und in der Nähe von noch nicht erschlossenen Gasfeldern. All das ist wohl auch Thema heute und über all das wird mitverhandelt, wenn man darüber diskutiert, ob man Zypern jetzt rettet finanziell und zu welchem Preis.
Und noch besteht ja Hoffnung. In diesen Minuten sitzen in Brüssel schon einmal die Finanzminister der Eurogruppe zusammen. So hörte man jedenfalls im Vorfeld. Was sind rein praktisch gesehen jetzt die nächsten Schritte?
Jetzt müssen sich erstmal die Finanzminister der Euro-Länder mit Zypern, mit der Europäischen Zentralbank und mit dem Internationalen Währungsfonds im Detail auf ein neues Hilfsprogramm einigen. Dieses Programm muss dann wahrscheinlich morgen vom zyprischen Parlament abgesegnet werden und dann kann man sofort an die Umsetzung gehen. Das heißt, eine Bank oder die Banken werden abgewickelt, diese Zwangsabgaben werden einkassiert, die Banken werden dann allmählich wieder geöffnet, wobei man anfangs wahrscheinlich strenge Regeln einführen wird, wie viel Geld man pro Tag noch überhaupt abheben darf und wie viel Geld man ins Ausland mitnehmen darf, bis man allmählich den Bankensektor der Normalisierung zuführen kann, wobei enorme Verluste anstehen und wahrscheinlich auch viele Arbeitslose und Zypern dann zu einem sogenannten Programmland würde. Das heißt, es würde leben von den Krediten der übrigen Euro-Länder und des IWF und das so lange, bis es sich wirtschaftlich und finanziell so weit erholt hat, dass es wieder auf eigenen Beinen stehen kann.
Und das dann mit einem neuen Geschäftsmodell, so wie es aussieht. Ich danke Ihnen für diese Information direkt aus Brüssel, Urs Bruder. Zypern steckt also in der Sackgasse, genauer gesagt der griechische Teil der Mittelmeerinsel. Vom türkischen Teil im Norden hörte man bisher nur wenig. Aber auch dort wächst mittlerweile die Sorge, in den Sog der Krise im Süden zu geraten. Ich habe die Journalistin Christiane Sternberg in Nikosia gefragt, wie sich das denn konkret zeige.
Also eigentlich sind die Zypern-Türken ja nur Zuschauer des Dilemmas. Sie sind ja nicht unmittelbar damit verbandelt. Aber sie haben eine ganz große Sorge, nämlich die Pläne der griechischen Zyperer, die Gasreserven vor der Küste der Insel sozusagen zu verpfänden, ohne die türkisch-Zyperer zu berücksichtigen. Bei dem neuen Gesetz, was jetzt verabschiedet wurde, soll ja Kapital geschlagen werden aus der Vergabe von Lizenzen für diese Gasfelder und so weiter. Und die türkisch-Zyperer sagen, die Bodenschätze gehören auch uns.
Ein heikler Punkt, der sicher noch viel zu reden gibt. Aber bleiben wir im Moment beim aktuellen Problem. Der nordtürkische Finanzminister hat kürzlich die Sparer im Süden aufgefordert, ihr Geld auf die Banken im Norden zu transferieren. War das eher ein lockerer Spruch oder ein ernsthaftes Angebot?
Nein, Nordzypern meint es tatsächlich ernst. Die stellen sich auf einen Geldfluss aus dem Süden ein und bezeichnen ihre Banken und locken damit als sicheren Hafen. Betont wird in diesem Zusammenhang, dass ja ihre Banken gar keine direkte Verbindung zu denen im Süden haben, also deshalb auch nicht betroffen sind. Aber die Finanzexperten, die es ja auch im Norden gibt, warnen davor, dass damit Schwarzgeld ins Land kommen könnte. Deshalb hat die türkisch-zyprische Bankvereinigung angekündigt, hohe Bareinzahlungen gar nicht erst zu akzeptieren und alle Überweisungen aus dem Süden zu überprüfen, vor allem die Herkunft des Geldes. Wie das allerdings gehen soll, wo doch keine Verbindung besteht zwischen den Banken im Norden und im Süden, das haben sie nicht gesagt.
Und dann wird das Angebot sich ja vor allem an die Zyprioten selbst richten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass reiche Russen Interesse haben, da ihr Geld nach Nordzypern zu verlegen.
Kann ich mir eigentlich auch nicht vorstellen, aber es gibt auch jede Menge Russen in Nordzypern, die sich dort auch niedergelassen haben. Inwiefern die jetzt und wie wohlhabend sind, das weiß ich nicht. Es gibt jede Menge Banken in Nordzypern, große und auch kleine, erstaunlicherweise manche Privatbanken ganz versteckt, die haben auch nie geöffnet, wenn man so durch die Stadt geht. Inwiefern das alles seriöse Banken sind oder nicht, das weiß ich nicht, aber Schwarzgeld sucht sich immer seinen Weg, da muss man nicht erst anbieten.
Der EU-Teil von Zypern hat den Euro und dieser Teil hat jahrelang sehr gut gelebt als Steuerparadies mit laxen Gesetzen. Wie stark hat das Verhältnis zum ärmeren Norden belastet?
Also mir scheint, dass es sehr am Selbstbewusstsein der Zypern-Türken gekratzt hat. Denn jetzt heißt es, wenn man rüberkommt und man kommt eben aus dem Süden, wo jetzt die Krise ist, nun seht ihr mal, wie es ist, kein Geld zu haben. Also das sitzt bei ihnen schon ganz schön tief, ja. Viele Leute im Norden halten die Krise übrigens für eine logische Folge der griechisch-zyprischen Mentalität. Wie sie sagen, die wollen immer alles, ohne etwas dafür geben zu wollen. Dieses Bild hat sich aufgebaut bei ihnen aus den fast 40 Jahren währenden Verhandlungen zum Zypern-Problem, weil am Verhandlungstisch das auch oftmals so gemacht wird. Also wir wollen gerne, aber wir geben ungern dafür. Aber insgesamt haben die türkischen Zyperer übrigens auch Angst, dass die Krise zu ihnen übergreifen könnte. Bei ihnen heißt es ja immer, wenn der Süden niest, bekommt der Norden den Schnupfen.
Sie haben mir das Stichwort geliefert, Verhandlungen. Im April wollten Nord- und Südzypern ja eigentlich wieder einmal neu verhandeln über eine Wiedervereinigung. Bei der jetzigen Krise ist das wohl ein frommer Wunsch, oder?
Ja, dieses Thema ist zurzeit ziemlich ins Hintertreffen geraten. Der Präsident der Zypern-Türken fürchtet schon, dass der für den April angesetzten Verhandlungsstart, dass der platzen könnte. Seit Monaten herrscht da Stillstand. Die Verhandlungen waren auf Eis gelegt worden, erst wegen der zyprischen Ratspräsidentschaft im vergangenen Jahr, dann wegen der Präsidentschaftswahlen hier im Süden im Februar und nun natürlich wegen der Krise. Aber der Präsident im Norden wünscht den griechisch-zyprischen Landsleuten auch baldige Besserung, denn er sagt, wir wollen keinen schwachen Verhandlungspartner am Tisch. Das könnte ihn kompromissloser machen. Jedenfalls ist das sogenannte Zypern-Problem bei den griechischen Zyprern im Moment weit nach hinten gerutscht auf der Agenda. Die haben im Moment viel brennendere Probleme.
Das waren Einschätzungen der Journalistin Christiane Sternberg in Nikosia. In der Zentralafrikanischen Republik spitzt sich die Lage wieder zu. Die Rebellen aus dem Norden haben die Hauptstadt Bangui erobert. Augenzeugen berichten von zahlreichen Plünderungen. Präsident François Bozize soll in den Kongo geflüchtet sein. Susanne Heberer von der ARD.
In Bangui herrscht Beobachtern zufolge große Angst. Geschäfte, Büros und Schulen wurden geschlossen. Dennoch kam es zu zahlreichen Plünderungen, Überfällen und Prügeleien auf den Straßen. In der Nacht hatten die Rebellen die Stromversorgung gekappt, sodass die Menschen ohne Informationen durch Radio oder Fernsehen im Dunkeln saßen. Die meisten verschanzten sich in ihren Häusern. Die UN-Beauftragte für humanitäre Angelegenheiten, Amy Martin, befürchtet eine weitere Eskalation, da nun nur noch das Recht des Stärkeren zähle. Hunderttausende im ganzen Land befänden sich auf der Flucht und seien für die Hilfsorganisationen nur noch schwer erreichbar. Die ehemalige Kolonialmacht Frankreich und die Vereinten Nationen beobachten die Lage mit Sorge. Paris forderte eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates. Schon am Freitag hatte die französische Regierung ihre Landsleute in der Zentralafrikanischen Republik aufgerufen, möglichst nicht mehr aus dem Haus zu gehen. In der Ex-Kolonie leben etwa 1200 Franzosen, die meisten davon in Bangui. Frankreich hat derzeit 250 Soldaten in dem Krisenstaat stationiert. Zur Sicherung des internationalen Flughafens verstärkte Paris, Diplomaten zufolge, aber jetzt seine Truppen. Die Kämpfe zwischen der Rebellengruppe Seleka und den Regierungstruppen waren am Freitag wieder aufgeflammt, weil die Rebellen Forderungen des jüngsten Friedensabkommens nicht erfüllt sahen. Die Zentralafrikanische Republik, die an andere Krisenstaaten wie den Kongo und den Sudan grenzt, ist eines der politisch chaotischsten Länder des Kontinents. Trotz reicher Rohstoffvorkommen an Diamanten, Gold und Uran gehört es nach wie vor zu den ärmsten Staaten der Erde.
Und nun in die Schweiz. Saufgelage am Wochenende, Trinken bis zum Umfallen, Pöbeleien, Schlägereien. Der Griff zur Schnapsflasche werde Jugendlichen zu leicht gemacht, fand diese Woche der Ständerat. Er will nun mit Verkaufsverboten und höheren Preisen dagegen vorgehen. Die meisten Jugendlichen kümmert das kaum, wie Christine Wanner von 13- bis 20-Jährigen erfahren hat.
Haben wir wirklich ein Alkoholproblem? Ich weiß nicht.
Milena ist 15. Auch Chiara und der 4 Jahre ältere Benjamin wollen nicht von einem Problem sprechen.
Ich persönlich mache das nicht, aber es gibt immer. Und irgendwie ist es ja selbstverständlich in diesem Alter. Ja, man will halt etwas ausprobieren. Und ich finde, das sollte man die Jugendlichen auch ein bisschen lassen. Aber ich finde es jetzt nicht so tragisch, wie andere das darstellen.
Die Masse wird an den Übelsten gemessen, oder? Und ich glaube nicht, dass sich jeder betrinkt. Es ist einfach vielleicht das Bild, das vorherrscht, sagen wir jetzt bei der Erwachsenengeneration. Und das ist ein verschwindend kleiner Teil der Jugendlichen.
Nach den jüngsten Zahlen vom Bundesamt für Gesundheit trinkt sich ein Viertel der 15- bis 19-Jährigen monatlich in einen Rausch. Wenn getrunken wird, dann viel, sagt auch Maurice Illy. Er kümmert sich als Sicherheitsmanager der Stadt Luzern auch um randalierende Fußballfans und um die partylustige Jugend.
Der Pro-Kopf-Alkoholkonsum in der Schweiz in den letzten 100 Jahren hat er sich halbiert. Was uns aber auffällt, ist, dass exzessiver getrunken wird. Also weniger Leute trinken in kürzerer Zeit viel mehr.
Und die Jugendlichen zelebrierten dies öffentlich. Und darum könne es problematisch werden.
Je länger dies dauert, zeitlich in die frühen Morgenstunden hinein und je mehr Leute in diesen öffentlichen Räumen sich aufhalten, umso größer ist dann eben auch die Gefahr, dass negative Vorkommnisse passieren.
Lärm, Sachbeschädigungen, Handgreiflichkeiten, Notfälle. Was bringt denn ein mögliches Verkaufsverbot nach 22 Uhr?
Ich weiss nicht, ob das viel bringen wird, weil die Alkohol wollen, die werden immer Alkohol hinkommen. Und ob jetzt das am 10 Uhr noch ist oder am 9 Uhr, also ich sehe da nicht den grossen Nutzen. Ja. Also, ja.
Sagt die 14-jährige Leandra. Und auch Daniel, 17, aus Zug, müsste sich nicht einschränken.
Ja, ich sehe da halt keine wirklich grosse Relevanz für uns dahinter, weil es ist gerade bei uns im Kanton Zug zum Beispiel so, dass sowieso vor den Zähnen der Alkohol, den man will konsumieren, eingekauft wird und nachher so Gelegenheitskäufe von Alkohol eigentlich eher unüblich sind. Ich glaube, es wird auch unter Jugendlichen ein bisschen gelacht über das.
Verbote bringen nichts, sagt auch Sicherheitsmanager Maurice Illy. Hingegen ist er überzeugt, Jugendliche reagierten auf Preiserhöhungen.
Wir hatten früher da diese Alkopops und dann aufgrund von einer Steuer wurden die von einem Tag auf den anderen einiges teurer und diese Getränke sind nicht mehr gefragt. Dann kam es zu diesem Selbermixen und ich habe volles Verständnis, also die Jungen sind kreativ.
Das bestätigen die Jugendlichen im Bundeshaus. Manuel, 15, aus Luzern.
Vielleicht, wenn man den Preis ein bisschen aufschraubt, einen ganz billigen Alkohol, das ist vielleicht das Einzige, was er bringt.
Erbrechen, trinken bis zum Umfallen. Das sei doch nicht erstrebenswert, sagt Benjamin aus Basel. Vielleicht brauche es zusätzlich Präventionskampagnen, um das Rauschtrinken einzugrenzen.
Weil es gilt halt doch noch irgendwie als cool, sich zu besaufen. Und man muss halt doch einfach mal sehen, dass es nicht cool ist.
Für den größten Teil von den debattierfreudigen Jugendlichen sind die Entscheide des Ständerats zum Alkoholgesetz wirkungslos oder gar heuchlerisch. Daniel sagt es so.
Die ältere Generation, die jetzt halt findet, die Junge ist schlimmer geworden. Ich glaube nicht, dass das früher noch besser war.
Das war ein Beitrag von Christine Wanner. Die Bevölkerung rund um das niederländische Groningen kennt es schon. Gewöhnen daran aber will sie sich nicht. Alle paar Tage bebt die Erde, und zwar immer heftiger. Die Risse in den Gebäuden werden breiter, Fundamente geraten aus dem Lot. Der Grund für diese Erdbeben ist bekannt. Es ist die Gasgewinnung. Für den Staat ist die Förderung lukrativ. Die Regierung will deshalb trotz den Folgeschäden und Protesten daran festhalten. Aus Loppersöm, dem am stärksten betroffenen Dorf, kommt die Reportage von Elspeth Kucker.
So, wir werden dran?
Ja, wir werden dran.
Mooi. Wir sind dran, hè? Die halve spul is verschoben.
Allemaal verschoben?
Ja, daar ook.
Met de laatste beving?
Ja.
Besuch der Groninger Bodenbewegung auf dem Hof von Marhin Stixma. Die Bäuerin wohnt in einem Weiler, der zu Loppersum gehört, einer 11.000 Seelengemeinde im dünn besiedelten Nordostzipfel der Niederlande. Das Haupthaus ist ein gut 50-jähriges imposantes Backsteingebäude. Hier, schauen Sie mal, die Bauersfrau zeigt auf den breiten Riss zwischen Haustüre und Dach, dank dem die Fassade um mehrere Zentimeter verschoben wurde.
Na, ihr seht hier allemal Scheuren.
die zijn dus nieuw gekomen. En door de bevingen gaande der tijd zaten dus al kleine scheurtjes.
Im Lauf der Jahre hätten die vielen Erdbeben immer wieder Risse in der Fassade verursacht, sagt die 54-Jährige. Aber jetzt, wo die Erde immer stärker bebt, werden diese Risse größer. Das Haus steht unter Hochspannung. Ständig knarrt und knackt es. Tag und Nacht öffnen sich spontan die Türen.
Je weet niet wat je boven het hoofd hangt, maar wij zitten wel op een tijdbom. Waarvan wij niet weten wanneer dat die afgaat.
Die Bevölkerung wisse nicht, womit sie noch rechnen müsse, klagt die Bäuerin. Wir sitzen auf einer Zeitbombe, von der wir nicht wissen, wann sie explodieren wird. Tatsächlich hat die Erde in Nordgroningen seit Anfang des Jahres mehr als 20 Mal gebebt, wobei das Schwerste auf der Richterskala 3,2 anzeigte. In ihrer Verzweiflung hat sich Marchin Stixma der Groninger Bodenbewegung angeschlossen, wie viele andere Betroffene. Sie möchten ein Gasförderverbot erreichen, aber das dürfe sie nicht laut sagen, erklärt Vereinsgründerin Hilda Grunefeld. Deshalb setzt sie auf Sicherheit.
Wat ik nu zou willen is dat ze stoppen. Maar dat mag ik niet zeggen, want dat klinkt negatief. Dus moet ik zeggen, ik ga voor veiligheid.
1959 wurde in der Provinz Groningen ein riesiges Erdgasfeld entdeckt. 4 Jahre später begann die Förderung durch die NAM, ein Konsortium, das je zur Hälfte Shell und ExxonMobil gehört. Der Bodenschatz spülte seither etwa 250 Milliarden Euro in die Staatskasse. Auch für dieses Jahr sind im Budget gut 11 Milliarden aus dem Erdgaserlös verbucht. Und weil in diesen Krisenzeiten der Zustupf aus dem Norden ganz besonders willkommen ist, will der Minister in Den Haag den Gashahn nicht zudrehen, wie es die Groninger Bodenbewegung möchte. Gebebt hat es im Norden schon in den 1980er Jahren, doch die NAM stritt damals einen Zusammenhang mit der Gasförderung ab. Das Konsortium habe die Kausalität erst zugegeben, als es nicht mehr anders gegangen sei, kritisiert der Bürgermeister von Loppersum, Albert Regenboog.
Toch kregen we de eerste bevingen en ze hebben ook heel lang volgehouden dat er geen relatie was tussen gas produceren en bevingen. Hebben ze jarenlang vastgehouden. Totdat ze er niet meer omheen konden.
Diese sture Haltung und die dürftige Regelung der Tausenden von Schadensmeldungen durch die NAM hätten in der Provinz für viel böses Blut gesorgt, klagt der Bürgermeister. Dazu kommt nun auch noch pure Angst, denn in einem kürzlich veröffentlichten Regierungsbericht heißt es, die Gasgewinnung in 3 Kilometer Tiefe sorge für so große Druckunterschiede in der Sandsteinlage, dass die Erde in Zukunft noch stärker beben werde. Die Experten erwarten Erdbeben von über 5 Magnituden auf der Richterskala. Der Wirtschaftsminister bemühte sich persönlich nach Loppersum, um die Gemüter zu beruhigen. Es könne jetzt nichts überstürzt werden. Schließlich müsse er sich an Gaslieferverträge halten, erklärte er den Betroffenen. Doch seine Botschaft kam nicht an.
Wir sagten von, ja, wir wollen Sicherheit für alles. Ja, Garanties konnte er nicht geben. Und da war sie sehr cool und sehr sachlich. Es war einfach kein schönes Gespräch. Nach unserem Gefühl nahm er uns nicht echt seriös.
Sie hätten Sicherheit verlangt, aber der Minister habe sie nicht einmal ernst genommen, sagt Hilda Grunefeld von der Groninger Bodenbewegung enttäuscht. Natürlich wissen die Bewohner, dass das Gas volkswirtschaftlich wichtig ist, aber dass Den Haag offenbar die Ökonomie vor die Sicherheit stellt, begreifen die Menschen im Norden nicht. Das ganze Land habe vom Gasboom profitiert, aber jetzt lasse man sie mit dem Schlamassel alleine, sagt auch der Bürgermeister von Loppersum. Inzwischen wartet der Minister auf weitere 11 von ihm in Auftrag gegebene Untersuchungsberichte. Sie sollen bis Ende Jahr erscheinen.
Das war eine Reportage von Elsbeth Kucker. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Simon Loi, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.